Gabriel Kimmeray, das Verständnis von Land bei den marsprachigen Völkern. Bei dem Wort Land denkt man unweigerlich an die Geschichte von der Erschaffung Naiterukops und von der Erschaffung des Landes. Und wie Gott, als er die Lebewesen erschuf, etwas vergaß und es wieder gut machen wollte. Es gibt mehrere Variationen dieser Geschichte, dies ist eine von ihnen. Unsere Großmütter erzählen, dass in den alten Tagen, in den Tagen unserer Ur-Ur-Ur-Urahnen, in jenen Tagen, als Gott sich noch unter den Menschen aufhielt und mit ihnen sprach, wie Freunde miteinander sprechen, Gott, der Große, Parsai, den alle anbeten und der alle Ehre verdient, Naumoninening, der hört und auf Gebete antwortet, in jenen Tagen dachte er, der Große, einmal ganz alleine für sich nach und sprach dann zu sich selbst, ich sollte klüger sein, als nur untätig herumzusitzen. Ich sollte etwas mit Hilfe meiner eigenen Hände schaffen. Schnell wie das Zwinkern eines Auges erschuf Gott jemanden, dem er den Namen Naiterukop gab. Naiteru bedeutet, der beginnt. Enkop bedeutet Land oder Erde. Naiterukop war der, der auf Gottes Land zu wohnen begann. Gott freute sich, dass er Naiterukop erschaffen hatte. Aber er dachte auch, dass Naiterukop zufriedener sein würde oder gar so glücklich wie er selbst, wenn er auch Land für ihn schaffen würde. Land, auf dem er herumlaufen und Dinge tun könnte, so wie er. Und so erschuf er Land für Naiterukop. Zu Anfang glaubte er, Naiterukop würde nur ein winziges Stück Land brauchen, etwa so groß wie seine hohle Hand. Daher erschuf er Land, das rund war wie eine Kugel, und nahm Naiterukop und setzte ihn darauf. Gott war sehr glücklich mit diesem kleinen Stückchen Land, denn nun konnte er Naiterukop besuchen kommen und dabei zuschauen, wie er zusammen mit den anderen Lebewesen herumlief. Naiterukop traf dabei auf einige ihm unbekannte Lebewesen. Selbst Gott kamen sie ungewöhnlich vor. Eines Tages fragte Naiterukop Gott, »Wer hat all diese Lebewesen gemacht, die mit mir spielen?« Gott antwortete, »Ich weiß nicht recht. Es könnte sein, dass ich sie gemacht und es dann vergessen habe.« »Ja, ich gehe davon aus, dass ich sie gemacht habe, denn es gibt niemanden, der größer ist, als ich es bin. Außerdem sehe ich, dass manche dir recht ähnlich sind.« »Ja«, sagte Naiterukop, »wir sehen alle ähnlich aus, darum gehören wir zu dir.« Da sagte Gott, »Lass mich sie noch einmal genau anschauen, denn ich kann sehen, dass an ihren Körpern etwas Wichtiges fehlt.« »Ja«, sagte Naiterukop, »aber was wirst du dann tun? Wirst du sie noch einmal erschaffen?« »Nein«, sagte Gott. »Nun entferne dich und spiele, während ich mich schlafen lege. Wenn ich geschlafen habe, werde ich wissen, was zu tun ist.« Gott stieg auf die Spitze des Berges Lengai, machte dort sein Bett und legte sich schlafen. Als er eingeschlafen war, sah er in seinen Träumen, dass er bei der Erschaffung der Lebewesen die Brüste der weiblichen Wesen vergessen hatte. »Wie können sie ihre Jungen säugen, wenn ich ihnen keine Brüste gebe?« fragte er sich. Von der Spitze des Berges rief Gott Naini. Naini war eine junge Maasai-Frau. Sie lebte mit ihren Leuten im Lande Naiterukops, dem Land, das Gott für ihn gemacht hatte, dem lieblichen Grasland im Süden des Gottesberges Lengai. Von der Bergspitze aus rief Gott, »Naini, komm herauf zu mir, ich habe einen Auftrag für dich.« Naini machte sich fertig. Sie nahm ihre kleine Kalebasse, füllte sie mit Milch und kletterte auf den Berg. Als Gott sie sah, sagte er, »Komm näher, Naini, und höre, was ich dir zu sagen habe. Die weiblichen Lebewesen, die ich erschaffen habe, haben keine Brüste, aus denen sie ihre Jungen säugen können. Pass genau auf, nimm diese Brüste«, und hier gab er ihr einen Korb voller Brüste, »geh den Berg hinunter, ruf alle weiblichen Lebewesen zusammen und verteile die Brüste an sie alle. Jede soll zwei Brüste bekommen. Gib Acht, dass du nichts falsch machst.« Naini ging den Berg wieder hinunter. Die Brüste wogen schwer auf ihrem Rücken, aber sie hatte das Gefühl, nun sehr wichtig zu sein. Sie glaubte, dass sie von allen Lebewesen die einzige wäre, die Gott für geeignet hielt, seinen Auftrag zu erfüllen. Als sie unten angekommen war, stieß sie in ein Horn und rief so alle weiblichen Lebewesen, sich in einer Reihe aufzustellen. Sie begann mit der Elefantin, der sie zwei Brüste gab. Der Ziege gab sie auch zwei, dem Schaf gab sie zwei, aber dann gab sie der Kuh 4, der Hündin 8 und der Sau 16. Sie verteilte immer weiter und vergaß dabei den Befehl Gottes, dass jedes Wesen nur zwei Brüste erhalten sollte. Das gefiel Gott überhaupt nicht. Naini machte alles falsch. Gott wünschte, sie würde aufhören, aber da kam sie schon zu den letzten beiden Tieren. Es waren die Henne und die Schlange. Jetzt waren nur noch zwei Brüste zum Verteilen übrig. Da sagte die Henne, »Ich kann eine nehmen, dann kann die Schlange die andere haben.« Aber es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen Naini und den beiden Tieren. Naini wollte die beiden Brüste selber haben. Die beiden Tiere wollten ihr keine überlassen. Naini gab sie nicht her und sagte, »Das sind meine.« Schließlich begannen sie miteinander zu kämpfen. Naini war etwas stärker und intelligenter als die beiden Tiere. Sie besiegte die beiden, indem sie sich auf die beiden Brüste setzte und nun mit Armen und Händen kämpfte. Schließlich gelang es ihr, die Henne und die Schlange zu töten. Dass die beiden tot waren, machte Naini glücklich und zufrieden. Sie erhob sich, um die Brüste vom Boden aufzuheben, aber zu ihrer Enttäuschung waren die beiden Brüste unter ihrem Hinterteil stark gewachsen. Sie wuchsen immer noch und wurden bald so schwer, dass sie sich mit ihnen gar nicht mehr bewegen konnte. Da rief sie Gott zu Hilfe. »Hilf mir, Gott, die sind zu schwer für mich!« Gott stieg zur Antwort herunter zu Naini. Er nahm ihr die immer weiter wachsenden Brüste wieder ab, und Naini war erleichtert und glücklich. Weil sie aber fürchtete, Gott wollte ihr die Brüste wiedergeben, drehte sie sich um und rannte vor ihm davon. Sie rief, »Ich will nicht, dass die anderen sie wieder wegwerfen.« Es dauerte aber nicht lang, bis Naini wieder zu rennen aufhörte. Sie war erschöpft. Und als sie sich umdrehte, um zu sehen, ob Gott ihr nachgekommen wäre, merkte sie, dass er sehr nahe bei ihr war. Er trug die Brüste in den Händen. Da erhob sich Naini, streckte ihre Arme aus und bat Gott, die Brüste wegzuwerfen. Gott warf sie aber stattdessen auf Nainis Brustkorb. Und dort befinden sie sich noch heute. Aus dieser Geschichte haben die Maasai Regeln für die Herrschaft über das Land und für die Verwendung von Land abgeleitet. Die Maasai glauben, dass Land, Wasser und Luft Geschenke Gottes sind, die kein einzelner Mensch besitzen soll. Land ist Gemeinschaftsbesitz und kann niemals gehandelt werden. Die Gründe für diese Restriktion sind, dass der Mensch naturgemäß sündig ist und sehr armselig darin, andere Lebewesen zu lieben und für sie zu sorgen. Denkt an Naini und ihre besitzergreifende Haltung. Sie war bereit dazu, andere Kreaturen zu töten, um sich anzueignen, was für andere gedacht war. Aus diesem Grund würden die Maasai es Einzelpersonen nicht erlauben, die grundlegenden Güter des Lebens wie Land, Wasser und Luft zu besitzen. Es gibt allerdings Situationen, in denen eine Einzelperson für eine bestimmte Zeit Land besitzen darf. Bei den Maasai kann das Land, dass jemand des Kral Ololili umgibt, dem Besitzer des Krals für die Zeit seines Lebens gehören. Wenn jemand einen Brunnen gräbt, gehören der Brunnen und ein paar Meter Land, die ihn umgeben, dem, der ihn gegraben hat. Nach dem Verständnis der Maasai gehört das Land der zukünftigen Generation. Die gegenwärtige Generation von Menschen ist verpflichtet, es zu bewahren und nicht zu verunreinigen. Die Arusha, eine der Maasai-Gruppen, haben ein etwas anderes Verständnis des Landes. Angesichts der Tatsache, dass sie das Land bebauen und bepflanzen, ist es auch für eine Einzelperson möglich, vom Häuptling einer Gruppe ein Stück Land aus dem Gemeinbesitz zugeteilt zu bekommen. Der Häuptling ist der eigentliche Besitzer, der das Land stellvertretend für die gesamte Volksgruppe besitzt. Einzelne und ihre Nachkommen besitzen das Land, das er ihnen übergibt. Sie sollten es nicht an andere verkaufen. Man kann es auch für eine bestimmte Zeit pachten und muss es danach wieder zurückgeben. Während der Kolonialzeit gehörte das Land zunächst, aufgrund einer Verordnung des Jahres 1895, dem deutschen Kaiser. Unter der deutschen Herrschaft konnten auch Tansanier Land nur von Kaiser Wilhelm II. Erhalten. Später, während der britischen Kolonialherrschaft, gehörte das Land der Bevölkerung. Die Kolonialverwaltung verteilte Land an Einzelpersonen zum Gebrauch, nicht aber als deren dauerhaften Besitz. Heute stellen Fragen des Landes und seines Besitzes eine große Herausforderung dar, weil korrupte Regierungsführer und Beamte ausländischen Investoren gestatten, das Land und seine Bodenschätze auf Kosten der Armen und Ungebildeten auszubeuten. Am schwersten betroffen sind Viehhirten, denen fruchtbares Land zugunsten sogenannter Entwicklungsprojekte weggenommen wird. Inzwischen hat die Mehrheit der Menschen verstanden, wie wichtig das Land ist. Sie wollen sich nicht länger damit abfinden, betrogen zu werden. Darin besteht die Herausforderung der Zukunft.